Letztes Mal haben wir uns die Frage gestellt, wie werde ich damit fertig, wenn mir etwas sehr Schlimmes angetan worden ist? Heute wollen wir uns das Gegenteil anschauen. Wie werde ich mit der Schuld fertig, wenn ich jemandem etwas Schlimmes angetan habe? Wir wollen uns dazu ein Beispiel aus der Bibel anschauen. Die Bibel berichtet, Jakob hatte 12 Söhne. Josef war sein Lieblingssohn. Jakob hatte Josef über alle seine anderen Kinder bevorzugt. Deshalb waren seine Brüder eifersüchtig und neidisch auf Josef. Sie haben Josef gehasst. Als Josef 17 Jahre alt war, haben sich seine Brüder entschlossen, ihn kaltblütig zu ermorden. Während sie dabei waren, ihn in einem leeren Brunnen verhungern und verdursten zu lassen, haben sie es sich anders überlegt. Sie verkauften ihn stattdessen als Sklaven an Händler, die auf dem Weg nach Ägypten waren. Um dieses Verbrechen zu vertuschen, haben sie vorgetäuscht, Josef sei von einem wilden Tier gefressen worden. Das war nicht nur ein Verbrechen gegen den Josef, sondern auch gegen ihren Vater Jakob. Die Brüder mussten mehr als 20 Jahre lang mit ansehen, wie ihr Vater Jakob den scheinbaren Tod von Josef betrauerte und beweinte. Wie sind Josefs Brüder mit dieser Schuld fertig geworden? Über 20 Jahre waren seit dem Verbrechen vergangen. Josef war mittlerweile zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten geworden. Josef war die rechte Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Eine weltweite Hungersnot war gerade ausgebrochen, weil Josef in den 7 guten Jahren vor der Hungersnot große Vorräte an Getreide gespeichert hatte, gab es jetzt in Ägypten Nahrung zu kaufen. Ich lese hier angefangen in 1. Mose aus der Bibel, 1. Mose Kapitel 42, angefangen in Vers 1. Und Jakob sah, dass es in Ägypten Korn gab. Da sprach Jakob zu seinen Söhnen: Was seht ihr einander an? Siehe, ich höre, dass es in Ägypten Korn gibt. Zieht hinab und kauft dort Getreide, damit wir leben und nicht sterben. So machten sich die 10 Brüder Josefs auf den Weg, um in Ägypten Getreide zu kaufen. Benjamin aber, den Bruder Josefs, sandte Jakob nicht mit den Brüdern, denn er sprach, es könnte ihm ein Unfall begegnen. So kamen nun die Söhne Israels, um Getreide zu kaufen, mit anderen, die auch hingingen, weil im Land Kanaan Hungersnot herrschte. Josef aber war Regent über das Land. Er allein verkaufte dem ganzen Volk des Landes Korn. Darum kamen die Brüder Josefs und beugten sich vor ihm nieder, das Angesicht zur Erde gewandt. Als nun Josef seine Brüder sah, erkannte er sie, aber er verstellte sich und redete hart mit ihnen und fragte sie: Wo kommt ihr her? Sie antworteten: Aus dem Land Kanaan, um Nahrung einzukaufen. Und Josef erkannte seine Brüder, sie aber erkannten ihn nicht. Die Bibel, 1. Mose, Kapitel 42, Verse 1 bis 8. Weil im Land Kanaan Hungersnot herrschte, schickte Jakob 10 seiner 12 Söhne nach Ägypten, um dort Getreide zu kaufen. Der jüngste Sohn Benjamin blieb bei Jakob zu Hause. So diese 10 hatten keine Ahnung, dass ihr 12. Bruder, der zweitjüngste, Josef, für die Nahrungsverteilung in Ägypten zuständig war. Wir lesen hier in Vers 8: Und Josef erkannte seine Brüder, aber sie erkannten ihn nicht. Das wäre für Josef doch die Gelegenheit gewesen, sich an seinen Brüdern zu rächen. Aber letztes Mal haben wir schon gesehen, Gott hatte Josef schon Jahre vorher freigemacht von Groll, von Hass und von Bitterkeit gegen seine Brüder. Aber Josef verstellte sich hier, um zu sehen, ob sich seine Brüder zum Besseren verändert hätten. Ich fasse zusammen, wie der Bericht der Bibel weitergeht. Josef beschuldigte die Brüder, ihr seid Spione. Um sich zu verteidigen, erzählten die Brüder, dass sie Söhne eines Vaters mit 12 Söhnen sei. Einer sei tot, damit ist Josef gemeint, der vor ihnen steht, sie wissen es nicht. Der Jüngste, der Benjamin, der sei zu Hause bei ihrem Vater. Um seine Brüder zu testen, sprach Josef Folgendes, ich lese. Wenn ihr aufrichtig seid, so lasst einen von euch Brüdern hier gebunden im Gefängnis zurück. Ihr anderen aber geht hin und bringt Getreide heim, um den Hunger eurer Familien zu stillen. Euren jüngsten Bruder aber bringt zu mir, damit eure Worte sich als wahr erweisen. Und dann sollt ihr nicht sterben, und sie handelten danach. Die Bibel, 1. Mose, Kapitel 42, Verse 19 bis 20. Mehr als 20 Jahre waren vergangen, seitdem die Brüder das Verbrechen an Josef begangen hatten. Sie glaubten schon, er wäre mittlerweile tot. Aber ihr erster Gedanke kommt jetzt hier. Sie denken, das ist unsere Strafe dafür. Wofür? Weil so dieser Mann, dieser ägyptische Mann, den sie nicht erkennen, sagt jetzt, wenn ihr wirklich beweisen wollt, dass ihr keine Spione seid, dann will ich einen von euch hier als Geisel behalten, geht nach Hause und bringt mir den jüngsten Benjamin zurück, um zu beweisen, dass ihr keine Spione seid. Dann werde ich den Jüngsten, die Geisel freilassen. Und der erste Gedanke, den die Brüder hier haben, ist, das ist jetzt unsere Strafe für das Verbrechen, das wir gegen unseren Bruder Josef begangen haben. Denn ich lese weiter im nächsten Vers. Sie sagten aber zueinander, wahrlich, wir sind schuldig wegen unseres Bruders. Denn wir sahen die Drangsal seiner Seele, als er uns um Erbarmen anflehte. Wir aber hörten nicht auf ihn. Darum ist diese Drangsal über uns gekommen. Und Ruben, einer der Brüder, und Ruben antwortete und sprach zu ihnen, habe ich euch nicht zugeredet und gesagt, versündigt euch nicht an dem Knaben, aber ihr wolltet ja nicht hören und seht, nun wird unser Blut gefordert. Sie wussten aber nicht, dass Josef sie verstand, denn er verkehrte mit ihnen durch einen Dolmetscher. Die Bibel, 1. Mose, Kapitel 42, Verse 21 bis 23. Diese Schuld der Brüder, diese Schuld von dieser Straftat, die sie vor 20 Jahren begangen haben, schien schwer auf den Schultern der Brüder gelastet zu haben. Die Brüder haben Angst vor den Konsequenzen der Sünde. Die sagen hier, das passiert uns nur, weil wir uns an unserem Bruder schuldig gemacht haben. Jetzt wird sein Blut von uns gefordert. Sie haben Josef nicht erkannt. Sie dachten, Josef sei tot. Aber Josef bewies, dass er keinen Groll mehr gegen seine Brüder gehegt hat. Denn er ließ sie jetzt mit Getreide, beladen und Proviant gehen. Er behielt den Simeon als Geisel zurück, aber er ließ die anderen 9 mit Getreide ziehen. Obendrauf ließ er ihnen sogar noch heimlich wieder ihr Geld zurückgeben, mit dem sie das Getreide gekauft haben. Er hat es in die Getreidesäcke reinstecken lassen. Das war ein Zeichen der Liebe. Weil die Brüder aber von Schuld und schlechtem Gewissen geplagt waren, haben sie das zurückgegebene Geld nicht als Segen empfangen. Ich lese, was hier passiert ist. Als aber einer seinen Sack öffnete, um in der Herberge seinem Esel Futter zu geben, da sah er sein Geld. Und siehe, es lag oben im Sack. Und er sprach zu seinen Brüdern, mein Geld ist mir zurückgegeben worden. Seht, es ist in meinem Sack. Da verging ihnen der Mut, und sie sprachen zitternd einer zum anderen: Was hat uns Gott da getan? 1. Mose Kapitel 42, Verse 27 und 28. Sie finden das Geld, das ihnen geschenkt worden ist. Sie zittern vor Angst. Sie haben Angst vor Gott. Sie haben ein schlechtes Gewissen. Die Last der Schuld drückt sie nieder. Sie sagen: Was hat uns Gott da getan? Und sie zittern. Sie kamen zurück zu ihrem Vater Jakob. Der weigerte sich, den Benjamin zurück nach Ägypten zu schicken, um den Simeon zu befreien, mit den folgenden Worten. Ich lese: Er, also Jakob, sprach: Mein Sohn soll nicht mit euch hinabziehen, denn sein Bruder ist tot, und er allein ist übrig geblieben. Sollte ihm ein Unfall begegnen auf dem Weg, den ihr geht, so würdet ihr meine grauen Haare vor Kummer ins Totenreich bringen. 1. Mose 42, Vers 38. Ich finde diese Worte des Vaters schockierend. Der Mann hat 11 Söhne um sich herum stehen. Sie sagen: lass uns den Benjamin zurückbringen nach Ägypten, sie hat 10 um sich herum stehen. Der 11. ist in Ägypten als Geisel gehalten. Sie wollen ihn, den Benjamin, zurückbringen, um den Simeon zu befreien. Und der Vater sagt: Wenn einem von euch unterwegs ein Unheil passiert werden würde, dann wäre das nicht so schlimm. Es ist mir egal, dass mein Sohn Simeon in Ägypten im Gefängnis sitzt. Nur Benjamin, meinem Jüngsten, darf nichts passieren. Das würde ich nicht überleben. Eine schockierende Aussage, wenn man bedenkt, wie sich die anderen Söhne dabei gefühlt haben müssen. Früher war Josef der bevorzugte Sohn, jetzt war es Benjamin, der Jüngste. Vielleicht hatten sich die 10 Brüder 20 Jahre vorher erhofft: Wenn wir Josef loswerden, dann wird uns unser Vater endlich lieben. Aber diese Hoffnung wurde enttäuscht. Sie dachten, das Verbrechen an Josef wird uns Josef loswerden, dann dürfen wir die Liebe des Vaters erfahren. Aber der Vater hat stattdessen den jüngsten Sohn als Lieblingssohn erkoren und liebt nur ihn. Sünde hat nie den positiven Effekt, den sie uns verspricht. Sünde trennt den Menschen von Gott. Sünde zerstört Beziehungen. Sünde raubt Frieden. Sie raubt uns der Hoffnung. Sünde belastet uns schwer mit Schuld. Sünde hat nie den positiven Effekt, den sie uns verspricht. Einige Zeit später waren die Vorräte aufgegessen. Jakob sandte seine Söhne nochmal nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Diesmal überredeten ihn seine Söhne, auch Benjamin mitkommen zu lassen. Diesmal gab sich Josef seinen Brüdern zu erkennen. Sie stehen jetzt hier vor diesem ägyptischen Mann. Und ich lese: Und Josef sprach zu seinen Brüdern: Ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Aber seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so bestürzt waren sie vor ihm. 1. Mose 45, Vers 3. Die Brüder kommen zurück nach Ägypten. Sie stehen jetzt vor diesem Mann, dem zweitwichtigsten Mann Ägypten, der ihr Schicksal in der Hand hält. Er gibt sich hier jetzt zu erkennen: Ich bin euer Bruder. Und wir lesen hier, sie sind bestürzt. Sie können nicht antworten, weil sie so bestürzt sind. Warum? Sie sind entsetzt, sie haben Angst, denn sie denken: Jetzt geht es uns an den Kragen. Jetzt sind wir dran. Ich lese weiter. Da sprach Josef zu seinen Brüdern: Tretet doch her zu mir. Als sie nun näher kamen, sprach er zu ihnen: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. 1. Mose Kapitel 45, Verse 4 bis 5. Die Brüder sind entsetzt, erstarrt. Die Last der Schuld hat ihnen solch eine Angst eingejagt hier. Josef versuchte jetzt seinen Brüdern die Angst zu nehmen. Josef meinte es zwar gut mit seinen Brüdern, aber er bagatellisierte das Verbrechen gegen ihn. Was heißt bagatellisieren? Bagatellisieren bedeutet, etwas klein zu reden, etwas klein zu machen, was wirklich groß ist. Er sagt hier, bekümmert euch nicht, macht euch keine Vorwürfe. Das war doch alles nur halb so schlimm. Ihr braucht euch gar nicht, ihr braucht mich nicht um Vergebung zu bitten, denn schaut mal, wie viel Gutes durch euer Verbrechen herausgekommen ist. Diese Bagatellisierung der Sünde mag zwar gut gemeint sein, um die Angst der Brüder zu nehmen, aber sie kann niemanden von der Last der Schuld befreien. Nur um Vergebung bitten kann von der Last der Schuld befreien. Sonst nichts. Ich lese weiter. Und er, Josef, fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Und Benjamin weinte auch an seinem Hals. Und er küsste alle seine Brüder und umarmte sie unter Tränen, und danach redeten seine Brüder mit ihm. 1. Mose 45, Verse 14 bis 15. Weil Josef frei von Groll und frei von Hass war gegen seine Brüder, da konnte er seinen Emotionen freien Lauf lassen. Wir lesen hier, Josef weinte, Josef küsste seine Brüder, Josef umarmte seine Brüder. Und der Einzige, der ihn auch umarmt, der auch weint, ist der Jüngste, Benjamin, der war unschuldig. Auf ihm lastet keine Schuld, aber die anderen Brüder, die anderen 10, auf denen lastet die Schuld der Sünde so schwer. Sie sind nicht frei. Sie haben noch Angst. Sie umarmten nicht, sie weinten nicht, sie küssten nicht. Kein Wort davon, dass sie Josef um Vergebung gebeten haben. Wir lesen bloß, sie redeten mit ihm. Gott hatte dem Josef schon Jahre vorher den Groll, den Hass und die Bitterkeit von seinen Brüdern genommen. Gott hat ihn schon vorher davon befreit. Deshalb konnte er liebevoll für seine Brüder und für ihre Familien sorgen. Wir lesen weiter, dass Josef seine Brüder und ihre Familien und auch seinen Vater Jakob nach Ägypten gebracht hat. Er hat sie dort mit allem versorgt, was sie zum Leben gebraucht haben. Mit Land, mit Nahrung. Er hat sie mit Liebe versorgt. 17 Jahre später starb ihr Vater Jakob in Ägypten. Ich lese weiter. Als nun Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sprachen sie, Josef könnte gegen uns feindselig werden und uns all die Bosheit vergelten, die wir an ihm verübt haben. 1. Mose 50, Vers 15. Die Brüder haben immer noch Angst vor Josef. Die Last der Schuld ist immer noch auf ihren Schultern. Warum? Warum haben sie noch Angst? Weil sie den Josef nie um Vergebung gebeten haben. Die Sünde, die sie jetzt vor 39 Jahren begangen haben, lastet noch immer schwer auf ihren Schultern. 39 Jahre ist diese Schuld schwer auf ihnen gewesen. Ich lese weiter im nächsten Vers. Darum ließen sie Josef sagen, dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, bitte vergib doch deinen Brüdern die Schuld und ihre Sünde, dass sie so Böses an dir getan haben. So vergib nun den Knechten des Gottes deines Vaters ihre Schuld. Da weinte Josef, als sie ihm das sagen ließen. Die Bibel, 1. Mose, Kapitel 50, Verse 16 und 17. Die Brüder sind so von der Last der Schuld beladen, so voll noch von Angst vor Rache, sie schicken jemand anderes zu Josef und sie lassen ihm sagen, übrigens, dein Vater hat uns befohlen, dir zu sagen vor seinem Tod, dass du deinen Brüdern vergeben sollst. Sie waren noch nicht mal in der Lage, selbst zu ihm zu gehen, ihm das zu sagen und ihm um Vergebung zu bitten. Ich lese weiter im nächsten Vers. Dann gingen seine Brüder selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. 1. Mose, Kapitel 50, Vers 18. Die Brüder demütigen sich vor ihm, sie werfen sich vor ihm nieder, aber sie sagen nicht, wir haben gegen dich gesündigt. Bitte vergib uns. Kein Sündenbekenntnis. Ich lese weiter. Aber Josef sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. 1. Mose Kapitel 50, Verse 19 bis 21. Was für eine Schande! Josef hatte seinen Brüdern schon viele Jahre vorher vergeben. Er hat seinen Brüdern durch seine Liebe, durch seine Fürsorge, durch die Versorgung mit allem gezeigt, dass er keinen Groll mehr gegen sie hatte, dass Gott ihn freigemacht hat davon. Aber seine Brüder haben diese Vergebung nie greifbar empfangen oder erfahren dürfen oder können, weil sie nie um Vergebung gebeten haben. Die Brüder haben die Last dieser Schuld völlig unnötig jahrzehntelang auf ihren Schultern getragen. Vielleicht haben sie sogar die Last dieser Schuld mit ins Grab genommen. Die Frage, mit der wir begonnen haben, war die, wie werde ich mit der Schuld fertig, wenn ich jemandem etwas Schlimmes getan habe? Wie wird man damit fertig? Nummer 1. Bitte Gott um Vergebung. Du musst erst einmal bekennen, dass wir zuallererst eine Sünde gegen Gott getan haben. Wir müssen erst einmal erkennen, dass Gott heilig und gerecht ist. Unendlich heilig, unendlich gerecht. Dass jede Sünde, jede Straftat gegen Gott eine unendlich große Strafe hervorruft, die ewige Hölle. Ich muss erst einmal bekennen, dass ich Frieden mit Gott machen muss. Das Wort Gottes sagt, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Die Bibel, 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 7, das Blut von Jesus Christus reinigt uns von aller Sünde. Was bedeutet das? Das Wort Gottes sagt, dass Gott in seiner großen Liebe seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt hat. Gott wurde Mensch vor 2000 Jahren. Gott, der Sohn Jesus Christus, ging freiwillig zu einem qualvollen Tod am Kreuz, um am Kreuz stellvertretend für deine und für meine Sünden zu sterben. Jesus hat am Kreuz die Strafe der Sünde vollkommen bezahlt. Und so sagt das Wort Gottes, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Die Frage ist nur, wie kann sich ein Mensch von dem Blut von Jesus Christus reinigen lassen? Wie passiert das? Das passiert nicht automatisch. Das Wort Gottes sagt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. Das bedeutet, Jesus ist für die Sünden der Welt gestorben. Und ich muss dieses unverdiente Geschenk der Vergebung der Sünden im Glauben annehmen. Ich muss glauben, dass Jesus für mich gestorben ist. Ich muss glauben, dass das Blut Jesu mich von jeder Sünde reinigen kann. Und dann muss ich zu Jesus kommen, ihm meine Sünden bekennen. Und dann in dem Moment werde ich von meiner Sünde gereinigt, freigemacht. So bitte den Herrn Jesus, dass er dir dann hilft, diese Sünde nicht mehr zu tun. Sag, komm in mein Leben, Herr Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Übernimm du die Kontrolle meines Lebens. Und dann sagt das Wort Gottes, dann wird ein Mensch von Neuem geboren. dann lebt die Kraft des Heiligen Geistes in einem Menschen und dann leben wir mit der Kraft Gottes, dann fängt Jesus an, unser Leben zu verändern. Also Nummer eins, wenn ich jemandem etwas angetan habe, Nummer eins, erst einmal muss ich Jesus um Vergebung bitten. Und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Nummer zwei, bitte die Person, gegen die du gesündigt hast, um Vergebung. Jesus spricht, ich lese aus der Bibel, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Die Bibel, Matthäus Kapitel 5, Vers 23 und 24. So, hier sagt Jesus Christus, wenn ich irgendwas Großes, Religiöses tun will und ich erinnere mich dabei daran, dass ich etwas gegen einen Bruder, gegen einen anderen getan habe, gegen einen Mitmenschen, dann sagt Jesus, dann brich ab, was du da Religiöses tun möchtest und geh zuerst hin und versöhne dich. Bitte diese Person erst einmal um Vergebung und dann komm zurück und tu, was du für Gott tun wolltest. Diese Vergebung suchen ist das Allerwichtigste. Die Vergebung finden, bei Gott und bei unseren Mitmenschen. Wie bittet man jemanden um Vergebung? Wie macht man das praktisch? Wie macht man das? Übrigens noch eins. Jesus ruft uns dazu auf, andere um Vergebung zu bitten. Wenn ich mich weigere, andere um Vergebung zu bitten, dann begehe ich auch da eine Sünde. Das heißt, wenn ich Jesus und Gott gehorchen möchte, dann bin ich dazu verpflichtet, andere um Vergebung zu bitten, gegen die ich gesündigt habe. Wie macht man das? Nummer eins, bekenne deine Sünde dieser Person. Sage ganz klar, wofür du dich entschuldigst. Hier sind ein paar schlechte Beispiele, wie man es nicht machen sollte. Schlechtes Beispiel zum Beispiel wäre, falls ich etwas gesagt haben sollte, das dich beleidigt hat, dann bitte ich um Vergebung. Das ist nicht gut, weil wir hier keine Schuld bekennen. Wir sagen, wenn ich etwas falsch gemacht haben sollte, das ist kein Bekennen von Schuld. Schlechtes Beispiel. Ein anderes schlechtes Beispiel, ich möchte mich für alles entschuldigen, was ich falsch gemacht habe. Auch das ist kein Bekennen von Schuld. Also bekenne deine Schuld, sage ganz klar, wofür du dich entschuldigst. Hier ist ein gutes Beispiel. Ich möchte mich bei dir dafür entschuldigen, dass ich dich gestern angeschrien habe. Das ist ein gutes Beispiel. Dann Nummer zwei. Suche keine Ausrede. Suche keine Ausrede für dein Verhalten. Schlechtes Beispiel wäre, ich habe dich angeschrien, weil du mich den ganzen Tag provoziert hast. Das ist kein Bekennen von Schuld, das ist sogar eine Beschuldigung. Dann schiebe ich dem anderen die Schuld in die Schuhe für mein Verhalten. Das ist keine Entschuldigung. Nächstes schlechtes Beispiel. Ich habe dich angeschrien, weil ich die Nacht davor nicht schlafen konnte. Meine Nerven lagen blank, ich konnte nichts dafür. Das ist kein Bekennen von Schuld, das ist eine Ausrede. Das ist ein Versuch, sich der Verantwortung der Sünde zu entziehen. Ein gutes Beispiel wäre, ich hätte dich nicht anschreien dürfen, ich habe einen großen Fehler gemacht, ich habe damit gegen dich und gegen Gott gesündigt. Nummer drei, sehr wichtig, du musst sagen, bitte vergib mir. Das muss dazugehören. Ein gutes Beispiel, ich werde dich nicht mehr anschreien, das wird nicht mehr passieren, bitte vergib mir. Und Nummer vier, akzeptiere keine Bagatellisierung deiner Sünde. Zum Beispiel könnte die andere Person sagen, ach, das war doch nicht so schlimm, schwamm drüber, dann weigere dich, das so zu akzeptieren. Sage, nein, es war schlimm, nein, ich habe dich verletzt und es war eine Sünde, von der ich Vergebung suche. Bitte vergib mir dafür. Also weigere dich da, diese Bagatellisierung anzunehmen. So, wie werde ich mit der Schuld fertig, wenn ich jemandem etwas Schlimmes angetan habe? Nummer 1, bitte Gott um Vergebung. Nummer 2, bitte die Person, gegen die du gesündigt hast, um Vergebung. Und dann, wie macht man das? Bekenne deine Schuld, sage ganz klar, wofür du dich entschuldigst. Suche keine Ausrede für dein Verhalten und sage dann, bitte vergib mir. Akzeptiere keine Bagatellisierung deiner Sünde. Ist deine Entscheidung. Willst du die Last deiner Schuld mit dir weiterschleppen oder willst du Vergebung bei Gott finden und Vergebung bei deinen Mitmenschen? Es ist deine Entscheidung. Vater, wir danken dir für deine Barmherzigkeit und für deine Liebe, die du uns am Kreuz gezeigt hast. Vater, ich bitte dich, dass diejenigen, die zuhören, die mit Last der Schuld beladen sind, dass du sie berührst, dass du sie mit lebendigem, rettenden Glauben erweckst, dass du sie dazu bringst, Vergebung zu suchen und zu finden bei dir und bei ihren Mitmenschen. Lass sie frei sein von dieser Last, lass sie frei machen, lass sie Frieden machen mit dir durch deinen Sohn Jesus Christus. In Jesu Namen bitte ich das. Amen.